direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden genialen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Eine kurze Anekdote, die unser heutiges Thema einleitet. Wir sind zur Erinnerung immer noch im Irgendwas mit Medien-Kapitel. Und zwar folgendes Szenario. Ich war bei einem guten Freund und nach einem langen, ausgedehnten Tag auf der Couch bei Videospielen und dem einen oder anderen Fastfood sagte ich zu ihm, ich möchte einen sehr dummen Film gucken jetzt, um diesen Tag ausklingen zu lassen. Und wie aus der Pistole geschossen kam der Vorschlag von ihm, Ballermann 6. Wer diesen Film nicht kennt, ich rate jedem davon ab, ihn zu gucken. Es ist eine Proletenkomödie aus den 90ern, so kann man das, glaube ich, beschreiben, von Uli Eidel, glaube ich, produziert oder Regie geführt. Es geht um zwei Proleten auf Mallorca, das ist die Story. Bernd Eichinger hat produziert. Entschuldigung, Bernd Eichinger hat produziert. Und schaut euch den Trailer an. Wir packen ihn vielleicht auch in die Shownotes. Und ich würde anklagend das Wort gegen Marius und Klaus erheben. Wie konntet ihr stellvertretend für eure Generation diese Obszönität zulassen? Und damit sind wir direkt im Thema. Heute sprechen wir über Trash.
Also erstmal fühle ich mich nicht so richtig angesprochen, weil Bernd Eichinger, der das ja dann offensichtlich verbrochen hat, als Produzent natürlich nur, der ist natürlich schon eine andere Generation. Aber ich glaube, es ist interessant ist wahrscheinlich an dem Film, den ich nicht gesehen habe, dass es tatsächlich etwas widerspiegelt, was in dieser Zeit, in den 90er Jahren, kurz nach der Wende, der Wiedervereinigung, der zwei Deutschlands, tatsächlich offensichtlich virulent war, dass man eben solche Filme produziert hat. Also das ist so wie, es hört sich so an wie Go, Trabi, Go oder irgend sowas anderes, wo man eben offensichtlich einfach so ein Lebensgefühl aufgegriffen hat, ohne einen Tiefgang. Aber auch das gibt's eben und psychologisch ist es auf jeden Fall spannend. Also über den Zeitgeist der 90er zu sprechen, ist auf jeden Fall in dem Zusammenhang spannend. Wahrscheinlich der Film selber gibt nicht so wahnsinnig viel her. Aber vielleicht fühlt sich ja Marius eher tatsächlich angesprochen.
Ich habe das auch nie gesehen. Ich war jetzt nur recht angetan von dieser fast schon intimen Schilderung deines Nachmittags auf der Couch. Aber mir kam nur gerade so der Gedanke, ob vielleicht das in Deutschland eh so ein Ding ist, den Zeitgeist in seichte Komödien zu packen. Ich musste gerade an die Lümmel von der letzten Bank oder ersten Reihe
das
oder wie
richtig,
es hieß.
Das
ne?
ist richtig, ja.
Das ist ja, hat auch nicht mehr Tiefgang, aber es ist so Popcorn-Unterhaltung für, wenn man jetzt irgendwie nicht zu viel nachdenken will. Und ist vielleicht die logische Fortsetzung, waren dann diese ganzen Komödien mit Mantas und Trabis und Ballermann. Gibt es sowas heute noch? Also deutsche seichte Komödien? Also ich habe diese ganzen Till Schweiger-Sachen auch nie gesehen, aber ich glaube, kein Ohrhasen und so ist wahrscheinlich auch nicht viel mehr dran, oder? Habt ihr
absolut
die geschaut?
Nicht. Also,
nein, nicht
leider.
Wirklich, nicht persönlich, würde ich jetzt was sagen.
Ja. Ich schon tatsächlich und ich würde zustimmen, dass das Anspruchsniveau sich da auf jeden Fall nicht erhöht hat. Aber wie Klaus richtig gesagt hat, in dem Film ist nichts drin. So, der Rezeptionsprozess, beziehungsweise dass dieser Film Kultstatus hat, ist ja eigentlich das Spannende. Denn wir reden hier wirklich über eine Obszönität im wahrsten Sinne des Wortes. Der Film ist sexistisch, rassistisch, misogyn, hat Pipi-Kaka-Humor. Also eigentlich wirklich nichts, was ja, zum selbsternannten Land der Dichter und Denker passt, aber trotzdem.
Aber es scheint ja etwas aufzugreifen, was es doch massenhaft als Phänomen gibt und was eben durchaus der Alltag ist und sich wohl viele Menschen einfach ja wenigstens in ihrer Lebenswelt oder wenigstens in dem vielleicht Übertriebenen, was ihre Lebenswelt ausmacht, tatsächlich wiedersehen. Ich meine, Ballermann 6 ist ja auch im Original ein Riesenphänomen. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und wenn man mal anschaut, dass es selbst in Corona-Zeiten, wo es darum geht, dass in einem Land wie unserem, was ein nur mittelgroßes Land ist, von 82 Millionen Einwohnern schon mittlerweile über 80.000 Menschen gestorben sind, eine echte krasse Krise und trotzdem eines der wichtigsten Themen ist, dorthin zu fliegen, weil die Leute fliegen ja nicht nach Mallorca, um die schöne Höhenluft in den abgelegenen Bergregionen Mallorcas aufzusuchen, sondern tatsächlich eher offensichtlich um diesen Ballermann 6, wo ich selber leider noch nie war. Ich habe mir das tatsächlich noch nie angeschaut, aber ich habe wunderbar gemachte Reportagen schon im nicht öffentlichen Fernsehen, öffentlich-rechtlichen Fernsehen angeschaut. Und kann mir ungefähr vorstellen, wie das ist. Und das ist ja faszinierend. Offensichtlich ist ja diese Welt einfach da nachgebildet und vermutlich satirisch überzogen. Also so wie das von deiner Beschreibung her ist. Und das ist natürlich etwas, was ankommen muss. Also logisch.
Also wie würdest du oder wie würdet ihr jetzt diese psychologischen Mechanismen dahinter sehen? Ist es einfach nur sozusagen, ich zeige. Also was zeige ich? Oder wir können ja vielleicht ein bisschen weg von diesem Film gehen. Was zeigt Trash? Was oder welche Beispiele für Trash fallen euch jetzt persönlich ein, wenn ich sage hier, was ist Trash für euch?
Also da würde ich verschiedene Arten von Trash unterscheiden und damit auch die psychologische Wirksamkeit. Also es gibt zum einen den Trash, der dadurch zum Trash wird, dass er eigentlich sehr, sehr schlechte Filme sind, aber die ihre zweite Bedeutungsebene dadurch gewinnen, dass der Regisseur viel mehr wollte, also viel mehr da hineingelegt hat, als dann tatsächlich rübergekommen ist. Die ganzen Filme von Ed Wood würde ich da reinpacken, aber auch von Tommy Wiseau, den Film The Room, der, also wenn der nicht, wenn man da nicht merken würde, dass da gleichzeitig das Herzblut und der ganze Intellekt und die ganze Emotion eines Menschen drinsteckt und dann kommt sowas dabei raus, hat es eben diese gewisse Ironie noch, die jetzt sowas wie Ballermann 6 oder Eis am Stiel oder den Lümmeln von der hinteren Bank oder was, das geht denen ja ab. Also die haben ja nie versucht, mehr zu sein, als sie sind. Das war sozusagen eindimensionaler oder ist eindimensionaler Trash. Das heißt, der wirkt wahrscheinlich anders als dieser Trash, der zum Intellektualisieren einlädt, wie Tommy Wiseau zum Beispiel.
Ja, also, an der Stelle
ja,
sorry, würde ich vielleicht auch noch den großartigen Film Toxic Avenger reinwerfen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Hat der versucht, mehr zu sein, als er ist? Also diese ganzen Troma-Filme waren schon auch wirklich, die würde man heute aber auch nicht mehr machen oder zeigen. Ne? Die waren ja so brutal teilweise, also da waren ja teilweise auch Kinder hingemetzelt und so zu Brei gefahren mit einem Auto, das wäre heute undenkbar, dass man irgendwie Kinder in solchen Filmen
Das Spannende bei Toxic
Prinzip, ne?
Also, natürlich, aber bei Toxic Avenger ist ein Monsterfilm aus den 80ern, den man auch wunderbar als Satire auf diesen Körperkult der 80er lesen kann. Und das Spannende damals ist ja, dass damals damit geworben wurde, dass das Filmmonster so schrecklich sei, dass es auf keinem Plakat abgebildet werden dürfte und auch in keinem Trailer gezeigt wurde. Und wenn man das jetzt googelt, Toxic Avenger Monster, dann ist das aus heutiger Sicht in einer Zeit von extrem sophistizierten Special Effects natürlich total lächerlich. Und das, da kann man noch mal diese ironische Brechung reinbringen. Aber natürlich diese Brutalität,
die finde ich
das ist krasser halt schon krass
als heute. Ja. Also die ist wesentlich roher und unvermittelter als in den modernen Filmen.
Ja, ihr sprecht natürlich jetzt eher auch von Splatter-Movies, ne? Also ich meine, da vielleicht könnte man da tatsächlich noch mal weiter differenzieren. Also ich würde tatsächlich auch die Lümmel von der letzten Bank oder diese ganzen, was sind das, Hansi Kraus oder wie hieß er? Hansi Kraus.
Theo Lingen-Filme
und so weiter. In den 50er, ja. 60er Jahren ist es vor allem dann sehr, sehr stark gewesen. Diese Filme sind tatsächlich, sind einfach vor allem Kitsch, meines Erachtens. Also da wird eine sehr, sehr heile Welt, das ist alles so ein bisschen lustig und ins Klamauk, da geht es ins Klamaukige und so weiter. Und natürlich ist es auch trashig, aber ich würde es nicht primär als trashig bezeichnen. Die klassischen Trash-Filme sehe ich wirklich bei Ed Wood, also sowas wie Plan 9 from Outer Space.
Fantastischer
Film. Ist ganz bestimmt ein Trash-Film, den ich auch liebe und schätze. Und ich sehe das sehr ähnlich wie der Marius. Mir geht es eigentlich wirklich ans Herz, weil ich mir denke, da ist ein Mensch dahinter, der wirklich alles reingetan hat. Und mir kommt es so vor, als was weiß ich, wie man selber mal, als man jünger war, jugendlich war, völlig überambitionierte Projekte hatte und im Prinzip wirklich nichts Gutes rauskam, aber man sich trotzdem irgendwie dachte, das wäre doch eigentlich viel besser, als es eigentlich ist, und alle anderen haben eigentlich die miserable Qualität gesehen und man selber wollte das vielleicht nicht sehen, und im Nachhinein würde man, weil man nicht mehr so dran hängt, vielleicht das auch sehen. Aber ich finde das wunderbare Filme, mir machen die Spaß, ich habe die viele, viele Male gesehen. Selbst solche Sachen wie Tarantula oder irgend sowas, die sind einfach überambitioniert. Also die haben nicht das Budget gehabt, die hatten nicht die Scriptwriter, um das auf die wirklich Bahn zu bringen. Und das muss man aber irgendwie hoch wertschätzen eigentlich, weil es eben wirklich, weil man merkt, da ist viel Liebe und Hingabe drinnen. Und dann ist es eben, dann sind diese Splatter-Movies so in den 80ern ja vor allem sehr, sehr stark, wo eben mit Kettensägen auf Leuten alles möglich gemacht wird, oder was du gerade beschrieben hast, was dann nochmal weitergeht, was auch in dieser Kompromisslosigkeit in keinster Weise mehr existiert und auch irgendwie gar nicht mehr ankommt. Aber das war ja damals auch wiederum, es war ein Zeitgeist, ganz, ganz klar.
Identifizieren wir uns dann mit dem zur Schau gestellten menschlichen Scheitern, so wie du es jetzt beschrieben hast und auch wie Marius es beschrieben hat, diese hohen Ambitionen und das vergleichsweise niedrige Outcome?
Also ich glaube, man muss halt so einen Film wie Plan 9 from Outer Space, der ja im Prinzip heute als ein wirklicher Klassiker, also ich meine, das ist ein sehr bekannter Film wahrscheinlich auch mittlerweile, nicht mehr ein Geheimtipp unbedingt ist, den kann man natürlich einfach so sehen, als wäre es ein schlechter Film. Und dann kann man aber mit viel Hintergrundwissen über Ed Wood, kriegt man halt einfach diesen Draht zu dieser Person, zu diesen Charakteren, zu diesen auch abgehalfterten Schauspielern teilweise, die Ed Wood genutzt hat. Und hat zutiefste Empathie. Aber dafür brauchst du das Hintergrundwissen. Das ist ein bisschen wie bei Kunst insgesamt. Und ich würde das tatsächlich in Kunst einreihen, eindeutig. Da hast du eben über Hintergrundwissensinformationen dann oftmals die Möglichkeit, auf so eine zweite, dritte, vierte Ebene zu kommen. Und merkst plötzlich, da entfaltet sich was ganz, ganz Tolles. Und dann macht es wirklich Spaß, weil ansonsten sind es natürlich, das ist so ein bisschen wie bei Raumschiff Orion, darum hat man schon gesprochen, ist dann unerträglich. Bei Raumschiff Orion finde ich es aber auch irgendwie so ein bisschen unerträglich, ehrlich gesagt, weil ich sehe da tatsächlich so eigentlich eher, dass die Leute sparen wollten, weil man wenig Budget hatte. Aber bei Ed Wood sehe ich vor allem, er hatte wenig Geld und wollte daraus aber ganz, ganz viel machen und hat das dann ja nicht geschafft und war völlig überambitioniert. Das ist trotzdem im Prinzip ein ähnlicher Outcome, aber mit einem ganz anderen Spirit, meines Erachtens, also wenn ich das sehe.
Ich glaube, fast dieses Hintergrundwissen braucht man noch nicht mal, weil dadurch, dass es eben, und Trash würde ich jetzt fast wertneutral nehmen, dadurch, dass es so guter Trash ist, du spürst es, du merkst es in diesen Filmen, du musst es gar nicht wissen, sondern du merkst den Filmen trotzdem an, dass da dieses Herzblut mit drinnen ist, auch wenn du jetzt die Biografie von ihm vorher nicht gelesen hast oder so.
Es ist ein ehrlicher, wir würden sagen, es ist ein authentischer Film. Also wenn wir solche Filme gemacht, also um Gottes Willen, ich habe jetzt keine Science-Fiction-Filme gemacht, aber wenn wir irgendwie mal ambitioniert irgendwas gefilmt haben, eine kurze Sequenz oder irgendwas, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, wie wir Anfang des 21. Jahrhunderts einen Film mit Studierenden gemacht haben, auch über das Institut, über das Psychologische Institut damals an der FU Berlin. Das ist zum Beispiel so ein Film, da haben wir sehr uns an Ed Wood orientiert, weil wir den einfach wahnsinnig schätzten und haben ähnliche Dinge auch eingesetzt und so weiter. Und uns war schon klar, dass es ein überambitioniertes Projekt ist. Wir hatten kein Budget und so weiter. Wir hatten nicht so gute Technik und wir hatten vor allem nicht viel Talent, aber Herzblut. Und wenn ich das anschaue, ist es völlig unerträglich natürlich. Das kann ich keinem zeigen, aber ich persönlich liebe das anzuschauen. Und manchen Leuten, denen ich das erzähle, können wenigstens ein paar Minuten ertragen und denken sich wahrscheinlich auch mit einer hohen Empathie, was für prima Leute, und schalten es dann aber auch gerne natürlich ab, weil ganz so gut wie Ed Wood ist es dann halt leider doch nicht.
Da gibt es einen fantastischen Film mit Jack Black, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Abgedreht heißt er, von 2008, ja, wo es darum geht, dass er eine der letzten Videotheken übernimmt und durch einen Unfall mit Magnetismus sämtliche VHS-Kassetten löscht und jetzt diese Filme nachdrehen muss und er das halt in einer, Zitat, geschwedeten Version macht, also in einer sehr dilettantischen Art und Weise, aber die Menschen lieben diese besonderen Filme, diese schlecht nachgedrehten Filme, weil sie als Kontrast zum eigentlichen Werk wirken und damit das hervorbringen, was das eigentliche Werk so fantastisch macht. Und es gibt jetzt, ich habe leider noch nicht reingeguckt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gibt ja, vor kurzem kam ja die sowjetische Herr-der-Ringe-Version auf den Markt. Und es gibt auch, es gibt aus der Türkei zum Beispiel so türkisches Star Wars, was dann vermischt wird, was einfach billige Raubkopien oder Plagiate waren, wo das einfach eins zu eins nachgedreht wurde. Und es erfreut sich auch großer Beliebtheit, aber eben auch nur in dieser Kontrastwirkung. Alleine, denke ich, würden sie nicht funktionieren, diese Filme.
Ja, da gibt es doch diesen auch tollen Film aus Deutschland, Die Einsteiger von Thomas Gottschalk und Mike Krüger, wo sie in VHS-Kassetten eben ins Programm einsteigen können. Und das wirkt heute natürlich auch albern und antiquiert, aber damals, ich meine, was hatten wir denn groß? Da gab es halt nur drei öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Wo hattest du die Chance, eine Parodie auf Indiana Jones zum Beispiel zu sehen? Das war das einzige Format, wo das möglich war, ne? Sowas mal auch zu parodieren und dass es eine breite Öffentlichkeit mitbekommen hat. Also wäre es leicht, das heute als Trash abzutun, aber damals war es, ne, also was Kalkofe heute macht, haben die halt damals gemacht und da gab es nicht viel andere Möglichkeiten.
Genau, wobei ich das eben auch so ein bisschen unter dieses Blödelei und billig und ein paar billige Gags schon auch ein bisschen abstempeln wollte, wahrscheinlich. Aber also auch damals, ich erinnere mich an diese Filme, so richtig gut kamen die damals auch nicht.
Aber die Einsteiger war schon, also es gibt welche irgendwie, da das eine, wo sie Juwelen in irgendeiner abgeschlachteten Gans suchen, das war wirklich nicht der Höhepunkt, außer dass Falco da drin aufgetreten ist in einem Konzert. Aber die Einsteiger hat mir halt früher dann vor Augen geführt, dass auch solche Filme wie Indiana Jones vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss sind und auch was, wo man sich mal drüber lustig machen sollte, weil auch Indiana Jones spielt nur mit Klischees letztlich, ne? Und das ist dann doch ziemlich platt. Und das haben halt Mike Krüger und Thomas Gottschalk da sehr schön entlarvt. Natürlich auf eine etwas blödelnde Art, aber letztlich haben sie auch solche Filme dann ein bisschen vom Thron gestoßen.
Aber du hast auf jeden Fall deine andere Ebene noch stärker gesehen, als es, glaube ich, im Film selber angelegt ist. Aber das spricht auf jeden Fall für dich. Und vielleicht hat der Film doch dann diese Wirkung gehabt.
Ja. Also der andere, Geld oder Leber hieß der, den würde ich jetzt nicht weiterempfehlen, obwohl das Soundtrack von der EAV war und Falco darin aufgetreten ist. Aber da ist die Handlung doch sehr dünn, muss man sagen.
Ja. Aber ich denke, also jetzt zu dem, was du gesagt hast mit der Parodie von Indiana Jones, dass es mit Klischees spielt und jetzt auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, diese Filme zeigen dann diese Struktur der Klassiker, der Filme, die eben funktionieren, und darüber, dass ich es vergleichen kann mit Filmen, die nicht funktionieren, wird mir bewusst, warum diese Filme funktionieren. Und damit haben sie einen total erkenntnisgenerierenden Wert. Also ein anderes Beispiel, zum Beispiel Ben Hur. So, Ben Hur, einer der klassischsten Stoffe des, ja, seit es dieses Buch seit dem 19. Jahrhundert gibt. Ich glaube, 7-mal verfilmt. Am bekanntesten für die 53er-Version, glaube ich, von William Wyler. So, mit Charlton Heston in der Hauptrolle. Es gab vor ein paar Jahren ein Remake davon. Das war so ein Remake, wonach niemand gefragt hat und wo du eigentlich denkst, so, es funktioniert auch längst nicht mehr, weil die neue Generation kennt den Stoff nicht, sie kennt den Klassiker nicht und wenn sie ihn kennt, dann wird sie sich darüber echauffieren, wie man diesen Klassiker wieder neu auflegen kann. Also wir haben auch wieder total hohe Ambitionen und die grandios gescheitert sind. Und das zeigt dann aber, warum Ben Hur von 53 so gut funktioniert, eben weil es nicht mit diesen großartigen CGI-Special-Effekten abläuft, sondern ganz praktische Effekte sind und man die Filmkunst noch wirklich greifen kann. Und das ist das, was dann diesen Film so besonders macht.
Ja, ich meine, diese Kontrastwirkungen sind sowieso immer wichtig. Also ich meine, das ist so ein bisschen wie du einfach es gibt ja diesen Spruch, den man oftmals hört in Museen, das hätte ich jetzt auch geschafft oder das hätte ich auch gekonnt. Und dann lässt du mal die Leute das versuchen, das auch mal zu machen. Und dann merken sie, dass sie sehr, sehr kläglich scheitern. Dass eben genau dieses einfache, der einfache Pinselstrich, dieses einfache Umschütten von Farbe gar nicht einfach ist. Sondern dass eben die jeweiligen Künstler nicht nur das erfunden haben, was sowieso schon mal für sie spricht, sondern eben tatsächlich auch sich eine Technik angeeignet haben über Jahre teilweise, die dann so elegant und einfach ausschaut, wie es eben nur sein kann, wenn du eben sehr, sehr gut das kannst. Und das kann man dann eben nicht. Und deswegen, Kontraste sind immer spannend und wirklich die bewusst auch einzusetzen und bewusst eigentlich auch mal sowas anders zu machen oder eben nachzubauen, um zu sehen, wie hoch die Qualität eben des Originals ist, ist super. Aber ich finde eben auch spannend und das ist, manchmal wird das auch so in den Bereich, oder das könnte man als Trash fehlinterpretieren, ist zum Beispiel sowas wie Blair Witch Project. Ja, also, weil wenn du keine Rahmenhandlung oder wenn du keine Informationen darüber hast, denkst du erstmal, Mensch, was ist denn das? Das ist total schlecht gefilmt, weil wir kennen das zwar mittlerweile, dass man aus so einer Ego-Perspektive tatsächlich filmt und dass man die Kamera, dass die total verwackelt ist. Jeder Tatort ist mittlerweile bewusst eben so mit einer wackeligen Kamera aufgenommen. Und nicht mehr mit einer Steadicam, wo das total alles ruckelfrei ist oder mit einem Dolly, wo das absolut ruckelfrei ist und perfekte tatsächlich Kamerafahrten, sondern bewusst dieses wackelige, authentisch, semiprofessionelle oder amateurhafte. Aber das war ja ein Riesenerfolg damals. Und warum? Weil es verdammt gut erzählt war und weil du zum Schluss eben tatsächlich diesen Authentizitätscharakter unglaublich erleben konntest. Und zum Schluss hast du eben gedacht, du bist wirklich jetzt mal hier in dieser Szene und es ist einfach grässlich, ja, in dem Wald. Ja.
Aber das ist jetzt nicht unbedingt Trash. Also
nein, genau. Aber spannend, weil wenn du das einfach so anschaust, kannst du das schnell als Trash identifizieren und das ist es überhaupt nicht. Also würde ich vollkommen anders differenzieren.
Kurze Berichtigung, Ben Hur 59, nicht 53, pardon. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, dass Blair Witch Project eben mit Steadicam gedreht worden wäre. Dann würde man sagen, okay Gott, ist das schlecht, weil dieses Authentizitätsgefühl überhaupt nicht rüberkommen würde.
Wahrscheinlich schon, genau. Also und das war auch wirklich was ganz Neues. Also ich meine, du siehst nur perfekte Kamerafahrten. Du siehst nur alles perfekt ausgeleuchtet. Plötzlich miserable Videoleuchte, schlechtes Filmmaterial. Aber so wäre es, wenn du selber im Wald was filmen würdest. Und das hat natürlich eine Wahnsinnswirkung. Kontrastiv einerseits und andererseits, weil es eben wirklich eine Sehgewohnheit ist, die einen erinnert an etwas eigens Gemachtes oder von jemandem, der eben, und so funktionieren ja auch tatsächlich die gesamten Fake-Videos und so weiter oder wo man eben tatsächlich versucht, eben Authentizität reinzubringen, dass man eben bewusst solche einfachen Techniken verwendet.
Jetzt seid ihr beide profunde Kunstkenner und Ich würde noch einmal ganz kurz weg vom Film gehen und vielleicht zu den klassischen Künsten. Was ist denn da Trash für euch? Also mir ist irgendwie ein Name direkt durch den Kopf geschossen. Ich würde ihn nicht als Trash klassifizieren, aber ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Jeff Koons und speziell, also das ist am meisten dafür bekannt für diese großen Ballon-Tiere, Skulpturen. Und er hat, glaube ich, in den 80ern ein Fotoprojekt mit seiner damaligen Frau gemacht, in der beide in einer ja sehr kitschigen Welt explizite sexuelle Handlungen miteinander vollzogen haben. Und wenn man sich das heute anguckt, dann sieht es seltsam aus, weil es halt diese 80er-Jahre-Ästhetik hat. Aber vielleicht, was würdet ihr als Trash-Kunst in diesen klassischen Disziplinen sehen?
Also Jeff Koons.
Gibt es das überhaupt?
Ja, also es gibt schon, aber Jeff Koons würde ich tatsächlich als, also ich meine, ist immer schwierig, das tatsächlich öffentlich zu sagen, aber das ist tatsächlich ziemlich hochkarätiger oder vielleicht hochkommerzieller Kitsch, aber es ist im Prinzip Kitsch. Aber extrem spannend, weil es eben tatsächlich den Kitsch als ein Stilmittel einsetzt, ganz bewusst und sehr gekonnt. Das muss man eben auch sagen. Und damit ist es sehr, sehr spannend. Und es stellt eben auch diese wunderbare Frage, ist es Kitsch oder Kunst oder ist es eben so, dass Kitsch auch Kunst sein kann? Und wir haben ja viel dazu geforscht in Bamberg und tatsächlich könnte man wahrscheinlich hier sagen, ja, das ist eben nicht mehr so einfach, wie es eben immer so nicht so einfach ist. Und wenn es so einfach wäre, das einfach so zu unterscheiden, dann wäre es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig spannend. Und wir sind ja sogar der Meinung, dass tatsächlich sowas wie hohe Kunst, wo unzweifelhaft es Kunst ist, schnell zum Kitsch wird, wenn es zu arg reproduziert wird, wenn es zu häufig reproduziert wird, wenn es zu im tatsächlich in einem trashigen Rahmen ist oder im kitschigen Rahmen ist und so weiter und so fort. Aber Trash tatsächlich, also mir fällt beispielsweise auch was Spannendes ein von Andy Warhol. Auch ein sehr positiver Trash meines Erachtens sind zum Beispiel seine Filme, beispielsweise mit Velvet Underground, beispielsweise dieser wunderbare Film, ich glaube, er heißt Sleep, also wo man tatsächlich einen Mann schlafen sieht. Das ist wahnsinnig toller Trash. Aber eben wiederum was sehr Interessantes deswegen, weil du einfach reflektierst darüber, wenn du einen Mann einfach schlafen siehst. Und der schläft wirklich nur. Also du siehst ihn die ganze Zeit schlafen. Es sind viele, viele Stunden Filmmaterial und es wirft dich halt auch wiederum zurück auf das, was macht ein Film normalerweise, ja? Was erwartest du vom Film? Und sowas ist dann doch eindeutig auch Kunst. Es ist aber mit dem Trash-Mittel mindestens ist es Kunst.
Ich tue mir gerade Schwärme, dass mir was einfällt, weil ich hatte ja vorhin gemeint, dass der interessante Trash vielleicht der ist, der mehr will, als er kann, aber man spürt dieses Ringen mit diesem Mehr. Und in dem Moment ist es eigentlich schon gute Kunst und kein, also es müsste quasi was sein, was handwerklich schlecht gemacht ist, aber trotzdem diese Bedeutungsebene eröffnet, wie es gute Kunst schafft. Was wäre denn?
Also der Film von Warhol ist tatsächlich so. Also er ist schlecht gemacht, er ist super langweilig, da ist kein Skript und nix. Aber es haut dich eben tatsächlich auf so eine neue Wahrnehmungsebene und auf so eine Reflexion über Kunst. Das macht ja prinzipiell Warhol. Also ich meine, natürlich ist praktisch alles, was er gemacht hat, ist ziemlich trashig, muss man einfach sagen. Also ich meine, wenn du Brillo-Boxdosen aufstellst und so weiter, ist es schon trashig. Es ist teilweise auch gar nicht so gut gemacht. Aber mal davon abgesehen, hat er Lithografie und so weiter wahnsinnig gut beherrscht. Der konnte diese Techniken, er konnte auch gut malen, aber er hat es manchmal sehr, sehr trashig tatsächlich inszeniert. Mhm. Und das auch mit seinem Velvet Underground, das ist teilweise super unprofessionell, ja, gewesen. Aber halt, wenn du Nico hörst, Also mir blutet das Herz im positiven Sinne. Ich kann da nicht anders, als das einfach zu lieben. Also das ist für mich ganz, ganz toll und groß, obwohl sie nicht richtig singen kann. Das ist einfach ein Fakt. Aber sie berührt mich. Sie berührt mich unglaublich, wie fast niemand in der Musikszene der 60er Jahre.
Aber dann interessant, dass dir A, ein Film und dann B, Musik einfällt. Also gibt es was Vergleichbares in der bildenden Kunst noch irgendwie bei Gemälden oder Skulpturen?
Naja, da gibt es natürlich auch so Sachen wie so überambitionierte Bilder aus, was weiß ich, mit Kugelschreiber beispielsweise, wo Menschen über Jahre oder Monate einfach Kugelschreiberbilder machen, wo du dir denkst, okay, das ist nicht so, es ist nicht wahnsinnig spannend, es ist nicht wahnsinnig gut, aber es berührt dich halt. Sowas würde ich schon sehen. Oder ich fand zum Beispiel ganz, ganz super irgendwie im Nachhinein einfach diese Idee. Wir haben das hier ja in Bamberg gesehen und das ist ja ein früherer Mitarbeiter von uns, der das auch gemacht hat. Fotokunst, also ist jetzt tatsächlich keine Gemälde, aber Fotokunst, und zwar mit folgender Idee: automatisch wird ein Foto gemacht, ohne dass du eine Kontrolle darüber hast. Du hast die Kamera in der Hand und irgendwann wird ein Foto gemacht. Und da kamen schlechte Bilder raus, also richtig schlechte Bilder. Aber, und am Anfang denkst du, mein Gott, was ist denn das jetzt? Das sind ganz, ganz schlechte Bilder. Dann hörst du die Geschichte, findest du irgendwie ganz witzig, aber zum Schluss ist es super spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen, was ist, wenn der Fotograf sozusagen keine Kontrolle mehr darüber hat? Ja, und sowas ist auch für mich ziemlich trashig, aber hilfreich, also ganz hilfreich, weil ich eben, wie du auch, Marius, Trash jetzt erstmal nicht in eine Wertung nehmen würde, dass man sagt, das muss schlecht sein, das kann, also ist technisch ist es schlecht vielleicht, aber, oder es wirkt schlecht, aber die Aussage, die dahinter liegt, ist nicht schlecht. Kann sehr hochwertig sein, viel hochwertiger als bei unglaublich sophistizierter, hochwertig technisch ausgeführter Kunst.
Ich würde mich auch übrigens in diese Betrachtungsweise mit dazu zählen.
Ja, Entschuldigung.
Aber mir ist tatsächlich, genau. Ja. Mir ist tatsächlich was eingefallen im Thema Gemälde. Und zwar, vielleicht kennt ihr die Anekdote, aber es gab mal einen fantastischen Fußballspieler namens Andreas Neuendorf, besser bekannt unter seinem Pseudonym Zecke. Zecke ist eine echte Hertha-Legende und aktueller Co-Trainer bei Hertha BSC. Und er heißt Zecke, weil er mal im Trainingslager von einer Zecke gebissen wurde. So, und dann haben ihn alle nur noch Zecke genannt. Und dann fand er das so cool, dass er den Namen hinten auf seinem Trikot haben wollte. Das Problem ist allerdings, dass die Statuten des DFBs da sehr eindeutig sind. Entweder es ist halt der Nachname oder dein Künstlername. Oder halt die Abkürzung im Falle der
oder
sehr, sehr langen.
Ordensname dürfte es auch sein.
So, das heißt, er müsste jetzt Künstler werden. Und um Künstler zu werden und um sich sein, beziehungsweise den Künstlernamen auf den Personalausweis eintragen zu lassen, muss man halt Kunst verkaufen und veröffentlichen. Also hat er sich eine Leinwand geschnappt, hat sich Farben gemalt, hat schrecklich schlechte Bilder zu Papier gebracht, hat die für einen guten Zweck für, weiß ich nicht, 300, 400 Mark verkauft, ist zum Bürgeramt gesagt, hat gesagt, hier, das sind die Quittungen, das ist mein Name, tragt es mir ein. Und das hat funktioniert und seitdem lief er auf mit Zecke auf dem Trikot. Und die Bilder sind schrecklich. So, aber es ist guter, positiver Trash, weil wenn man die Geschichte dahinter kommt, dann denkt man sich, ja, dieses Bild möchte ich haben und ich glaube, der ein oder andere Hertha-Fan würde seine Mutter in die Sklaverei verkaufen, um diese Bilder bei sich an der Wand hängen zu haben.
Also ich würde es tatsächlich noch mal anders vielleicht titulieren. Ich würde sagen, ein unglaublich, es ist Trash wahrscheinlich, es ist schlechte Kunst oder es ist gar keine Kunst, es ist schlecht gemalt. Ich habe es nicht gesehen, aber so wie du es beschreibst, aber es ist nicht, dass es eben noch einen zweiten Layer oder sowas gibt, so eine zweite Ebene. Und insofern würde ich sagen, es ist einfach ein anrührende Geschichte. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass man das unbedingt haben will. Vor allem, wenn man Hertha-Fan ist. Also finde ich super nachvollziehbar, weil das ist eine tolle Geschichte. Es zeugt von jemandem, der einfach wirklich was will und alles möglich macht und selbst was Absurdes. Ja, aber es ist trotzdem, es geht ja nicht primär um Kunst und deswegen würde ich es trotzdem in eine andere Kategorie setzen.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Trash auch deshalb vielleicht gut funktioniert, weil wir uns mit dem Scheitern identifizieren können. Es gibt allerdings auch Trash, der eher eine repulsive, also eine abstoßende Wirkung hat. Und lasst uns da noch mal kurz drüber sprechen. Und ich spreche jetzt vor diesen Nachmittagssendungen auf den Privatfernsehern, diese Scripted Reality Sendungen, die mit Obszönitäten und Voyeurismus ihre Einschaltquoten erreichen. Und was auch Trash-TV ist. Also das ist allgemein bekannt unter Trash-TV. Was ist da die Wirkung? Weil das ist ja eben nicht, also das funktioniert hier nicht über die Identifikation, weil man ja eigentlich nicht so sein möchte wie die Menschen, beziehungsweise man macht sich auch ein bisschen lustig über die Menschen, die gezeigt werden.
Ich glaube genau das. Also das Gefühl, dass dein eigenes Leben vielleicht doch nicht so scheiße ist wie das Leben anderer Leute, wenn du das so anschaust.
Genau, und deswegen, also man sieht halt auch an dem Begriff des Trashs, weil ich würde auch sagen, ja, das ist Trash, aber wir vergeben halt sehr leichtfertig das gleiche Label an sehr unterschiedliche Phänomene. Es ist was du jetzt ansprichst, ist was extrem menschlich Ausbeuterisches. Es ist, es stellt Menschen bloß, ja, die es vielleicht auch nicht wissen. Es ist bekannt, dass bei solchen Sendungen tatsächlich den Leuten was vorgegaukelt wird. Sie würden da groß in Szene gesetzt werden und so weiter. Sie kriegen sehr, sehr wenig Geld. Ich meine, das ist ja im Prinzip, kannst du das ja als Business betreiben. Ist ja völlig okay, wenn du sagst, okay, ich gehe da ins Fernsehen, ich kriege einen Haufen Geld und so weiter. Aber sie kriegen keinen Haufen Geld. Also es ist noch nicht mal so, dass sie deswegen sich was Vernünftiges leisten können. Jan Böhmermann hat das ja tatsächlich mal offensichtlich ausprobiert und hat da das tatsächlich sozusagen gefaked, hat da so ein, hat sich selbst sozusagen angeboten, also hat jemand vorgeschickt, und das ist ziemlich schändlich gewesen, was da passiert ist mit dieser Person, und das wurde alles so dokumentiert und war sehr hilfreich, das mal zu sehen, diese Mechanismen. Aber tatsächlich ist das auf jeden Fall deswegen Trash, weil es in keinster Weise mehr technisch positiv, gut und so weiter ist. Aber es ist halt auch kein bisschen mehr ein zweiter Boden da, weil der erste und einzige Sinn ist einfach, Leute bloßzustellen und sich tatsächlich, wahrscheinlich, was Marius auch sagt, dass man sich besser fühlt, dass man denkt, mein Gott, sind da viele Vollpfosten da draußen. Mhm. Und so ein Depp bin ich offensichtlich nicht, auch wenn ich gar nichts hinkriege. Aber ich bin noch deutlich, deutlich klüger, weil ich eben beurteilen kann, dass die einen totalen Mist bauen.
Also was wir in der Psychologie Vergleich nach unten nennen würden.
Genau.
Es gibt dann vielleicht auch noch den Vergleich nach oben, wenn man dann halt was über die Royals schaut, wo dann aber auch das beruhigende oder vielleicht ein beruhigendes Gefühl so nach dem Motto, die haben ja die gleichen Probleme wie ich, die sterben auch an Krebs oder so, ne? Also du vergleichst dich und kommst, ob jetzt nach unten oder nach oben, mit dem Gefühl raus, naja, mein eigenes Leben ist unter dem Strich auch nicht das Schlechteste. Das könnte so ein bisschen die Wirkung dieser Trash-TV-Formate sein, wie du es jetzt, Niklas, angesprochen hast. Ja. Da würde ich diese ganzen Royal-Sachen genauso dazu
unbedingt
zählen, weil das ist ja genau so ein
beste Art von Trash, ja, ja.
Genau, oder sowas wie Real Housewives of Beverly Hills und was weiß ich, also wo dann die Reichen und Schönen in Anführungszeichen gezeigt werden und dann vielleicht auch gar nicht nach dem Motto, die haben die gleichen Probleme wie ich, sondern, oh Gott, die sind ja, die haben ja das, was ich will, nämlich Geld, Erfolg, Reichtum, und trotzdem sind es ganz degenerierte Persönlichkeiten oder werden zumindest so dargestellt, das muss man ja nochmal dazu sagen. Sie werden als total moralisch fragwürdig dargestellt, und ich glaube, beide Richtungen des Vergleichs, sowohl nach unten als auch nach oben, sollen eine ein negatives Bild symbolisieren. Und darin liegt die gesellschaftliche Funktion dieser Sendung natürlich auf dem Rücken der gezeigten Person. Aber beide Symbole sind sozusagen Mahnungen, indem sie die schlechten Eigenschaften der Gesellschaft zusammenführen. Und zwar die Eigenschaften, die halt als schlecht angesehen werden. Ob die jetzt wirklich inhärent schlecht sind, darüber kann man ganz, ganz lange streiten. Aber wie Marius sagt, wir gucken nach unten und sagen, oh Gott, so möchte ich nicht sein. Und es wird dann gesagt, guck mal dahin, so darfst du nicht werden. Also ein ganz klarer normativer Aspekt. Und gleichzeitig aber eben auch dieser Vergleich nach oben. So, guck mal, ja, Geld hin oder her, Erfolg hin oder her, aber so auf keinen Fall. Also es hat immer einen normativen, mahnenden Aspekt, finde ich.
Genau, es gibt da noch ein paar Ausnahmen. Also die meisten Adligen oder Reichen werden tatsächlich genauso dargestellt. Also es wird sozusagen der Rolls Royce gezeigt, alles toll und das neue Schloss wird gerade bezogen, alles super. Und dann aber kommt schon die nächste Krise, ja, also die Nierentransplantation oder eine Schwangerschaft, die vereitelt werden musste oder irgendwas Tragisches, dass das eine Kind sich nicht richtig entwickelt, irgendwas kommt. Dann gibt es aber tatsächlich noch ein paar Charaktere, die tatsächlich einfach auf einem goldenen Tablett präsentiert werden und auch unantastbar sind. Also ganz bestimmt ist über Princess Diana auch Schlechtes geschrieben worden und Negatives, aber im Prinzip ist die Geschichte vor allem erzählt worden, dass sie diejenige ist, die eben rein schön, rein und edel ist. Ja, aus einfachsten Verhältnissen wurde es zum Beispiel geschrieben, ist auch total spannend, ist eine der ältesten Adelshäuser Britanniens, also zum Beispiel Prinz Charles ist eines der jüngsten, es ist kein altes Adelshaus, ja, ich meine, es sind ja im Prinzip, die sind aus Deutschland, ich meine, das ist kein britisches, aber die Spencers, genau, wir kennen sie ja, die Spencers, die waren ein ganz alter Adel, ja, und so weiter, also, aber es wurde so, die Kindergärtnerin, ja, aus einfachsten Verhältnissen, ja, Stallmeister und so weiter, der Vater, alles ganz einfach, aber alles läuft sozusagen gegen sie, ja, und man muss sie verteidigen. Und selbst als sie dann umgekommen ist, ich meine, man muss ganz offen sagen, also ich meine, in ein Auto einzusteigen mit einem Menschen, der offensichtlich mit einer Geschwindigkeit von knapp 200, ich weiß nicht, wie viel die genau gefahren sind, 160, 170 durch Paris, ich bin die Strecke mal gefahren, ich habe es mir nicht zugetraut, schneller als 60, 65 zu fahren, mal davon abgesehen, dass es nicht legal ist, das wurde dann einfach so dargestellt, als wäre das alles völlig schicksalshaft. Das gibt's dann auch. Also da braucht man das dann manchmal nicht. Das sind so die Engel.
Das ist ja ein schönes wiederkehrendes Motiv. Das gab es ja vorher auch. Ich sag jetzt mal Grazia Patrizia.
Natürlich, der absolut.
Autounfall, ne?
Ganz genau.
Also, und auch da funktioniert der Vergleich wieder. Und schau her, wenn du moralisch integer bleibst, ohne jetzt zu diskutieren, wie integer die Leute waren, wir kennen es ja nicht, aber die Botschaft ist ja, wenn du moralisch integer bleibst, stirbst du halt. Also ist auch wieder nichts.
Ja, ja.
Du kommst aus dieser Kiste nicht raus.
Du kommst nicht raus, das stimmt, ja.
Und wenn wir jetzt da so drüber reden, eigentlich wären die letzten 10 Minuten, hätten wir genauso gut über die griechische Tragödie reden können. Ist ja genau der gleiche Stoff, oder? Vergleich nach unten, Vergleich nach oben.
Unbedingt,
paar Lichtgestalten, ja, die dann an ihrer moralischen Überlegenheit sterben letztlich.
Wo gehen die Griechen? Genau, die Griechen gehen einen kompromisslosen weiteren Schritt. Und das ist ja hoch ihnen anzurechnen. Sie gehen eben auch in die Götterwelt. Selbst die Götterwelt ist eben marode und da ist alles, da funktioniert es alles genauso wie bei uns. Es funktioniert nicht so richtig und zum Schluss sind wir dann doch ganz glücklich, dass wir so sind, wie wir sind.
Aber da fallen mir jetzt auch wieder Leute wie Popper, ne? Einer der Großen der Erkenntnistheorie, oder auch Philosophen wie Sloterdijk, die haben ja sehr viel darüber geschrieben, dass uns fehlen ja die Götter, die sind uns ja weggebrochen. Unsere Götter sind ja jetzt die Popstars oder so. Das heißt, wenn in so einem Trash-TV, was weiß ich, ne, Michael Jackson vorkommt, dann ist es ja das Gleiche wie in der griechischen Tragödie ein Gott. Also da ist halt ein Gott menschlich geworden in Griechenland. Wir haben unsere Menschen teilweise in so einen göttlichen Status überhöht. Aber so richtig viel Unterschied würde ich da gar nicht sehen in der psychologischen Wirkung, die solche Charaktere auf uns haben.
Also mir fehlt da schon noch was. Also ich kenne auch die Thesen von Sloterdijk, aber mir fehlt trotzdem das Göttliche, muss ich sagen. Ich nehme es eben sozusagen den Stars nicht ab, dass sie das für mich übernehmen können. Und die Götter hätte ich schon gebraucht, aber mir sind eben die griechischen Götter sehr, sehr sympathisch, weil sie offensichtlich enorme menschliche Züge haben. Wir kennen sie sozusagen, ja. Also, aber klar, dass die Rolle, und deswegen werden die so überhöht, tatsächlich Adelshäuser, genauso wie die Popstars von heute. Ja.
Oder Fußballspieler, ne? Das genau sind so. Auch ja. Gestalten, die wirklich schon fast in die göttlichen Sphären in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal kommen.
Ja. Angebetet werden und so weiter. Ja.
Oder was so über Maradona geschrieben wurde, ne, über seine Drogenexzesse zum Beispiel, da werden ja oft auch Bilder bemüht des gefallenen Heiligen. Ne, er dann eben wirklich wie ein griechischer Gott, der dann mal.
Bei Maradona würde ich allerdings auch eine Ausnahme machen. Also da würde ich dieser These auch anheimfallen
wollen. Fantastische Arte-Doku übrigens dazu, die genau. Ja. Der Goldjunge, glaube ich, heißt sie.
Genau,
der Goldjunge. Und zu dem, was du gesagt hast, Marius, mit dem dieser Erzählung, so man. Wenn man in diesem schlechten Leben, sage ich mal, tugendhaft ist, zahlt man die Rechnung dafür. Das geht ja ganz klar in die Richtung von diesem Doppelroman Juliette und Justine von Marquis de Sade, also dem französischen Adligen, der die 120 Tage von Sodom geschrieben hat, wo es eben genau darum geht, dass du sagst, okay, diese Welt ist schlecht und wenn du versuchst, tugendhaft in ihr zu leben, dann fällst du auf die Schnauze, wohl oder übel gesagt. Und ich würde schon sagen, ich würde das schon in einer gewissen Art und Weise unterstützen, diese Frage nach dem großen anderen, das ist der Vorgriff, nach den Göttern, die fehlen. Und wenn man das dann in der Psychoanalyse von Lacan ausdrückt, dann diese Frage nach dem großen anderen, also eine abstrakte Figur, die das Leben und die Handlung ausrichtet, eine Andersartigkeit in dem Sinne. Und diese Andersartigkeit ist dann natürlich durch die Götter gezeigt, aber ich denke auch, dass diese Andersartigkeit in einer abschreckenden Art und Weise durch diese Beispiele gezeigt werden kann, dass du sagst, hier, guck mal, der ist anders und der ist schlecht und werde nicht so, zu dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt haben wir aber so einen sehr schönen multidimensionalen Raum aufgespannt. Wir haben einerseits über den interessanten Trash gesprochen, in dem das Scheitern sichtbar wird, ehrliches menschliches Scheitern. Ich denke, ein Phänomen, womit sich alle Menschen identifizieren können, weil Scheitern so wichtig und so allgegenwärtig für uns ist. Dann haben wir auf der anderen Ebene diesen Trash als Mahnung gesehen, dass man sagt, so nicht, in einer symbolischen Funktion. Und jetzt würde ich aber gerne noch mal über den anderen Trash sprechen. Und wir haben über diese Serien schon in der letzten Folge gesprochen, nämlich sowas wie Schwarzwaldklinik, das Traumschiff mit Florian Silbereisen in neuer Besetzung, diese ganzen, ja, Viertel nach fünf ZDF-Serien, das ist ja auch Trash, zumindest aus der Sichtweise der Generation, der ich angehöre und mit ihrer Sehgewohnheiten. Was ist da drin?
Müsstest du das dann nicht wissen, wenn du dieser Generation...
Wir können das ja gar nicht beurteilen. Aber ich würde auch, ich würde hier halt einfach auch tatsächlich sagen, es ist einfach Kitsch. Also es ist einfach eine kitschige Welt. Es ist eine süßliche, romantisierende, schön machende Welt. Und natürlich auch mit Abgründen. Das ist klar, das ist da drin. Aber es ist eben, da sind eben wie in den Märchen, wie in den Kindergeschichten, sind eben immer diese Charaktere überzeichnet. Und bis zum kitschigen und eigentlich nicht mehr richtig erkennbaren, ja, verzerrt. Aber natürlich immer noch mit den Leidenschaften versehen und so weiter. Also das sind keine perfekten Menschen, aber sie sind überhöht. Und das merkst du eben auch in der gesamten Ästhetik. Also nicht nur in den Drehbüchern, die bewusst so geschrieben sind, und den Handlungen, die überspezifiziert sind, würde ich sagen. Also da ist auch keine Fehlstelle, da ist nichts offen gelassen. Das ist sozusagen, egal wann du da einschaltest, du wirst immer noch folgen können. Es ist aber auch von der Bildästhetik eindeutig so. Also da wird mit Glanzfaktoren, da wird mit bronzener Haut gearbeitet und da ist alles einfach ein bisschen schöner und netter und die Leute sind auch viel freundlicher, als das eigentlich zu erwarten ist auf so einem vermaledeiten Schiff.
Also ist das sozusagen der Punkt, an dem Trash und Kitsch sich treffen. Und eigentlich auch nur der Punkt, weil in den anderen drei Dimensionen, sage ich mal, findet Kitsch ja überhaupt nicht statt.
Richtig, also und warum ist das so? Weil die klassische Kitsch-Definition, die wir ja auch nochmal aufgestellt haben vor kurzer Zeit in einem Artikel, wo wir eben auch davon ausgehen, dass es zum Beispiel keine neuen Assoziationen weckt und dass es eben determiniert ist, dass es sozusagen klar definiert ist, was es überhaupt ist. Also beim Traumschiff ist es nicht so, dass du plötzlich merkst, oh, die sind eigentlich auf dem Raumschiff, ja, oder der Chefarzt in der Schwarzwaldklinik ist eigentlich ein Drogendealer oder irgend sowas. Also solche Sachen passieren da nicht oder man merkt plötzlich, es ist eine Frau und kein Mann, so eine Wandlung wird da wahrscheinlich nicht passieren. Irgendwas, wo du noch einen anderen Boden erlebst, das wird definitiv nicht passieren. Und es wird vor allem keine neuen Assoziationen geben. Das heißt nicht, dass es viele Assoziationen gibt. Das ist manchmal ein bisschen missverstanden. Also die Leute, die das anschauen und das lieben, die lieben das. Also, und das kann man ihnen doch nicht verwehren. Und das ist auch nichts Schlechtes. Sie fühlen sich da wohl. Sie wären da gern vielleicht auch mal aufgehoben bei so einem tollen Arzt, der gut ausschaut, freundlich ist, Manieren hat und einen auch noch vom Namen her grüßen kann im Garten, den es normalerweise auch heute nicht mehr gibt in einem Krankenhaus, in irgendeinem Großklinikum in Berlin beispielsweise, wo du vielleicht noch nicht mal das Privileg hast, irgendwie mal rausgehen zu können und so weiter. Also es sind Sehnsüchte, es sind auch Assoziationen, aber keine neuen Assoziationen. Es ist sozusagen, du kommst nicht mehr auf neue Gedanken, dass du jetzt plötzlich denkst, Mensch, ich reflektiere über mein eigenes Selbst. Das passiert da tatsächlich nicht. Das passiert aber sehr wohl bei dem Trash, den wir vorhin genannt haben und vor allem bei dem Trash, was ich mit Warhol zum Beispiel auch genannt hatte, wo du super schlechte technische Ausstattung siehst, aber zum Schluss merkst du, du hast was verstanden.
Sind wir Trash eigentlich?
Wir?
Wir. So jetzt,
also erstmal ist es so, die technische Ausstattung ist nur... Ja, die ist okay, aber sie ist halt nicht ein Studio. Ja, also wir haben so semi-professionelle Sachen, okay. Wir sind natürlich außerdem bei manchen Dingen gehen wir nicht nach dem Skript vor. Ja, das ist also auch so ein bisschen in diese Richtung. Aber hoffentlich haben wir diesen Charakter des Trashs, wenn da Trash drin ist, Trash-Elemente, die einen tatsächlich weiterbringen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich gehe hier raus und denke, dass ich tatsächlich mehr verstanden habe.
Vielleicht sind wir aber auch wie Ed Wood, dass wir einfach Dinge versuchen. Dann die Leute hören uns scheitern und freuen sich.
Ja, richtig, genau. Aber das ist auch eine spannende Sache. Also ja, absolut.
Anders als Kitsch, bringt ihr beide mir auf jeden Fall neue Assoziationen. Und ich würde mal diese vier Dimensionen, die wir gerade besprochen haben, auf ein anderes Beispiel übertragen. Und zwar, wir fangen an mit einer semantischen Ähnlichkeit. Und zwar, wir sprechen heute über Trash. Und wir beziehen das auf Medien, weil wir im Medienkapitel sind. Trash heißt Müll. Ein anderes Wort für Müll ist Junk. Junk Food. So, und wenn wir über Junk Food sprechen, darüber haben wir schon in der Genussfolge zum Essen gesprochen, dann sprechen wir auch oft oder meinen wir oft darüber, über total vorhersagbares, langweiliges Essen. Ich gehe zu einer berühmten Fastfood-Kette und ich weiß, was ich immer, ich bekomme immer das Gleiche und ich weiß auch, dass es nie besonders gut schmeckt. Ich weiß um die Wirkung, dass ich eine halbe Stunde später wieder Hunger habe und das weiß ich alles, aber ich esse es trotzdem so. Das ist der Kitsch-Aspekt, der Trash-Junkfood, das ist die Verbindung.
Also ich hatte heute eine Dönerpizza und ich bereue nichts,
das kann ich sagen. Eine Dönerpizza.
Das ist das Beste aus zwei Welten, das kannst du nee, eigentlich nicht
mehr toppen. Nein. Also als jemand, der wirklich exzessive Tiefkühlpizza-Erfahrung hat.
Keine Tiefkühlpizza, frisch hier von einem Bamberger Döner und Pizza und die ist toll.
Ich muss wirklich aufs... Ich muss mich distanzieren von meinem Kollegen an der Stelle. Ich möchte mich eindeutig distanzieren.
Aber das ist spannend, also dass du dich jetzt von ihm distanzierst, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Es gibt einfach Dinge, die nicht gemischt werden sollten. Also
wie wir dahin gelaufen sind, ich hatte meine Tochter auf den Schultern und auf dem Weg dahin hat sie dann immer schon gerufen, Döner, Döner.
Und du hattest aber Pizza im Kopf? Döner. Du hattest Pizza im Kopf wahrscheinlich?
Nee, ich habe dann gesagt, gell, Döner ist das beste Essen, hat sie gemeint, nein, Pizza. Und was liegt da näher als Dönerpizza?
Aber das ist dann schon wieder eine sehr anrührende Geschichte, die Marius in ein und Marius Vater sein vor allem in ein fantastisches Licht
rückt. Absolut. Ja, aber ich hätte die auch gekauft, wenn das nichts. Ich hätte die auch ohne Story gekauft. Das war eher Zufall.
Also es war schon, aber vor. Also das ist eben das Entscheidende. Das war schon in deinem Kopf davor. Das hatte ich nicht neu angeregt, ja, sondern es ist tatsächlich so, es war schon vollkommen determiniert, es war definiert. Aber, ja.
Genau. Ja, es war auch erwartbar. Ich wusste, dass es gut schmecken wird.
Aber
keine Überraschung, dass es gut geschmeckt hat.
Genau, aber das Spannende ist trotzdem, wir nennen es nicht ein kitschiges Essen, sondern es ist tatsächlich Junkfood und zwar aus den beiden Welten das Beste sozusagen, wie du gesagt hast, ne?
Auch aus verschiedenen Kulturen, ne?
Absolut.
Das vereint einfach.
Ja. Wobei, das sehe ich nicht ganz so, weil es gibt natürlich auch eine türkische Pizza. Also Lahmacun gibt es ja natürlich. Also es könnte ja ein Lahmacun gewesen sein mit Döner. Und dann ist es nicht mehr aus zwei verschiedenen Kulturen.
Ich würde auch sagen, dass es tatsächlich extrem deutsch ist, weil der Döner, der auf der Hand, der Kebab, ist eine deutsche Erfindung, eine Berliner Erfindung. Und die Idee überhaupt, Döner auf Pizza zu packen, ist dermaßen deutsch, dass wir es eigentlich hier mit einem deutschen
Produkt... Meine erste
Döner-Pizza habe ich in Liverpool gegessen. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis.
Aber das ist jetzt der Punkt. zu den anderen drei Aspekten, die ich gerne noch unterbringen würde, bevor wir die Folge beenden müssen. Und zwar... Wir haben jetzt diese Trash-Kitsch-Aspekt des Essens geklärt. Und jetzt haben wir aber noch natürlich diese beiden anderen Aspekte, dieser Abwärtsvergleich und dieser Aufwärtsvergleich. Immer mit diesem Hintergedanken der moralischen Degeneration dahinter. Und das gibt's auch beim Essen, sodass du sagst, oh Gott, nach unten, was essen die denn? Wie kann man denn, also da gibt es wirklich, es gibt bei diesem, auch in diesem Trash-TV gibt es immer solche Folgen wie die Käse-Lady, die Sahne-Lady, die Matt-Lady.
Was macht denn die Matt-Lady?
Na, sie isst sehr viel Matt. Das ist.
Du sagst oder, es, als wäre es was Schlechtes.
Es wird als sehr schlecht dargestellt.
Also das Schlimme ist übrigens, ich bin ja auch in Liverpool, das war ja wahrscheinlich, wann war das, 2015? Wo wir gemeinsam in Liverpool waren, da haben wir sogar in einer Wohnung gewohnt und was du dann also gemacht hast, jetzt erfahre ich das erst.
Naja, vor allem die Hälfte der Dönerpizza, Fabian und ich, wir waren ja wirklich rattendicht und ich habe nur die halbe Dönerpizza geschafft und habe die dann auf der Treppe liegen lassen. Ich glaube, die Frau eines Kollegen, die in der Ferienwohnung auch mit gewohnt hat, war früh überhaupt nicht begeistert über
ich
diese
Dönerpizza. Ich könnte mir vorstellen, wer das war. Okay. Naja, wir wollen das nicht weiter elaborieren.
Die war aber auch nicht so gut, weil die war so tief in weißer Soße ertränkt, dass du das Fleisch nicht mehr gesehen hast. Die hier war wesentlich besser. Aber egal, Niklas, du hattest was über Matt. Das ist auch gut.
Genau, und dann aber natürlich auch noch der Vergleich nach oben, dass du sagst, okay, was essen denn die Reichen und Schönen? Und dann kommt natürlich auch Gerichte dabei rum, wo du sagst, oh Gott, was ist das denn? Wie kann man denn sowas essen? Weiß ich nicht, zum Beispiel exotische Tierarten, wunderbarer Film mit Matthew Broderick, The Freshman, wo es darum geht, einen Komodo-Varan zu verzehren am Ende. Natürlich auch, oder wenn du sagst, hier, natürlich habe ich den Löwen geschossen, um ihn zu verzehren. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob Löwenfleisch gut schmeckt. Es geht einfach nur darum, trashig sein Reichtum zur Schau zu tragen. Und dann eben noch mal aber dieses Scheitern, dieses menschliche Scheitern. Und da kommen wir zur wortwörtlichen Bedeutung des Begriffes Trash, nämlich als Müll. Und wenn man mal, weiß ich nicht, zu jemandem nach Hause gekommen ist und die Person wollte einen mit einem sehr aufwendig gekochten Essen überraschen oder man hat selbst versucht, sehr aufwendig zu kochen und man versagt auf ganzer Linie und man framet es auch in dem Rahmen und die andere Person bekommt mit, was man sich für eine Mühe gegeben hat, dann hat dieser Aspekt des Trash-Essens, was in den Müll wandert, nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil sie plötzlich mit dem mit der Wertschätzung des Aufwands aufgeladen ist. Und Marius hat schon wieder eine Assoziation.
Ich habe eine Assoziation, ich weiß aber nicht, ob ich dem so einen Broadcast sagen kann, weil also es ging mir um eine Fliederbeersuppe und irgendwie.
Eine was?
Ja, Fliederbeersuppe.
Eine Fliederbeersuppe.
Die kann auch wirklich toll schmecken, wenn man da Zucker reintut, wenn man da kein Zucker reintut, aber ich konnte in dem Moment nicht sagen, wie schrecklich ich das fand. Ich habe wirklich gedacht, ich muss sterben. Ich habe die Löffel um Löffel runter und
du weißt aber schon,
sogar bei mir behalten.
Wenn aber, der oder diejenige, die das produziert hat, jetzt zuhört, weiß hundertprozentig sicher, wen du meinst, weil kein Mensch...
Nee, weißt du nicht. Okay. Oder hast du meine Schwiegermutter schon mal getroffen?
Nein.
Okay, nein.
Okay, aber es ist... Also, ja. Mhm.
Ja. Okay, gut. Mit dieser unterhaltsamen Anekdote beende ich die heutige Folge der Bamberger Psychokalypse. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss und schreibt uns gerne kontakt@bamberger-psychokalypse.de.
Ciao, Servus.
Jo, ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.